Nach diesem pompösen Einstieg möchten wir Sie herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Folge. Das große Finale, eine Abschlussfolge, in der wir nicht nur ein Thema, wie sonst immer, sondern gleich vier verschiedene Sagen behandeln. Ihre heutigen Moderatoren sind
Adam
und Leon und wir möchten Sie erstmal willkommen heißen.
Aber bevor wir jetzt anfangen mit unserer Sage, noch ein kleiner Disclaimer vorab. Antike Sagen haben meist verschiedene Fassungen, die sich in unterschiedlichen Details unterscheiden können. Deshalb besprechen wir heute immer nur eine Fassung des Mythos, wodurch sie etwas anders sein könnte, als sie bei euch in Erinnerung war. Aber kommen wir nun endlich zu unserem Mythos.
Und zunächst einmal sprechen wir über eine der bekanntesten Sagen, und zwar die Sisyphus-Sage. Jeder kennt wahrscheinlich das Bild von Sisyphus, wie er den Stein ewig lang einen Berg hochrollen soll. Aber wie kam es eigentlich dazu? Und wer ist eigentlich dieser Sisyphus?
Also, zuerst einmal sollte man wissen, dass Sisyphus zusammen mit seiner Frau Merope Korinth regiert. Dabei ist Sisyphus im Volk dafür bekannt, einerseits sehr klug, andererseits aber auch sehr gerissen zu sein.
Und gibt es irgendetwas, was er getan hat, woran man das merken kann?
Ja, da gibt es so einiges. So hat er beispielsweise Autolykos, welcher der Sohn des Hermes ist und zudem auch ein bekannter Dieb, dabei erwischt, wie diese seine Rinder stahl. Das hat er geschafft, indem er in die Hufe der Rinder etwas eingraviert hatte, wodurch man Autolykos später den Diebstahl nachweisen konnte. Oder er schaffte es auch beispielsweise, seinen Bruder Salmon zu entthronen, der damals König von Thessalien war, indem er mit seiner eigenen Nichte Kinder zeugte, von denen ein Orakel weissagte, dass diese Kinder den Untergang Salmons bedeuten würden. Als seine Nichte von der Weissagung erfuhr, brachte sie die Kinder zwar um, Sisyphus schaffte es jedoch trotzdem, diesen Mord seinem Bruder in die Schuhe zu schieben, woraufhin dieser verbannt wurde und nicht mehr König von Thessalien war.
Und jetzt stellt sich aber mir noch die Frage, wie es letztendlich dazu kam, dass Sisyphus den Stein den Berg hochrollen muss, wie ich es anfangs schon erwähnt hatte.
Also, Sisyphus erzürnte auch einmal Zeus, da dieser die Tochter Aigina des Flussgottes Asopos entführte und Sisyphus ihn daraufhin bei Asopos verpetzte. Aus diesem Grund war Zeus so sauer, dass er Sisyphus den Tod wünschte und ihm deshalb den Todesgott Thanatos zuschickte. Sisyphus schaffte es aber, diesen auszutricksen, indem er ihn mit Alkohol zufüllte und ihn daraufhin in seinen Kerker sperrte. Die Folge war dann, dass niemand mehr auf der Erde starb.
Und was passierte dann?
Mars, der Gott des Krieges, wurde daraufhin sauer und befreite Thanatos. Diese nahm Sisyphus mit in die Unterwelt, was gleichbedeutend war mit seinem Tod. Zuvor erklärte Sisyphus seiner Frau Merope noch, dass diese seinen leblosen Körper nicht bestatten solle. Dadurch konnte er Persephone, die Ehefrau des Hades ist, also des Gottes der Unterwelt, davon überzeugen, ihn wiederzubeleben, um seiner Frau mitzuteilen, dass diese ihn bestatten solle. Jedoch war diese Aussage gelogen und er kam den Tod ein zweites Mal. Anschließend kamen die Götter auf die Idee, ihn bis zum Ende seines irdischen Lebens zwar leben zu lassen, ihn jedoch dann aber in der Unterwelt zu bestrafen, indem sie ihn zwingen, einen Felsbrocken, einen hohen Berg raufzuschieben. Dieser jedoch rollt immer runter, kurz vorm Erreichen der Spitze. Das sorgte dann natürlich dafür, dass Sisyphus seine Taten bereute und auf ewig unglücklich war.
Allerdings haben wir im Voraus schon angekündigt, dass wir eben nicht nur über Sisyphus seine Sage sprechen möchten, sondern irgendwo auch über seinen Realitätsbezug.
Genau, und dabei kann ich dir jetzt weiterhelfen.
Die Philosophie hinter der Sisyphus-Aufgabe, insbesondere die Vorstellung, dass Sisyphus glücklich sein könnte, stammt aus dem Essay Der Mythos des Sisyphus aus 1942 von Albert Camus. Camus war ein französischer Existenzialist, welcher die Sisyphus-Sage als Metapher für das menschliche Streben nach Bedeutung in einer scheinbar absurden und sinnlosen Welt sieht.
Was hat Camus also jetzt genau in seinem Essay beschrieben oder wie nimmt er Bezug dabei auf Sisyphus?
In seinem Essay beschäftigt er sich hauptsächlich
mit der Strafe von Sisyphus. Und zunächst einmal ist ein großer Teil seines Essays damit befasst, dass er über die Absurdität des Lebens spricht.
Camus.
Das Leben als im Wesentlichen absurd, was bedeutet, dass es keinen inhärenten Sinn oder Zweck gibt. Trotzdem schlägt er vor, dass man trotz dieser Absurdität einen gewissen Sinn für sich selbst finden muss, um Erfüllung zu finden. Die Akzeptanz der Absurdität bedeutet, die Wahrheit zu erkennen, dass das Leben keinen höheren Sinn hat und dennoch weiterzumachen. Als er dann aber auf Sisyphus konkret zu sprechen kommt, nutzt er ihn vor allem als Symbol. Denn Sisyphus, der dazu verdammt ist, einem Felsen immer wieder einen Berg hinaufzurollen, nur um zu sehen, wie er wieder hinunterrollt, verkörpert den Menschen in einer absurden Welt.
Camus
interpretiert diese endlose, sinnlose Aufgabe als Symbol für die menschliche Existenz.
Das klingt jetzt alles aber schon sehr erdrückend.
Gibt es dann am Ende noch einen positiven Abschluss oder muss jeder für sich selbst definieren, wie er das sieht?
Am Ende gibt er sogar noch einen Ausblick auf Sisyphus und sein Wohlbefinden. Denn er appelliert an den Leser, dass die Vorstellung eines glücklichen Sisyphus nicht so fern ist. Diese paradoxe Aussage beruht darauf, dass Sisyphus seine Strafe annimmt und sich seiner Situation bewusst ist. Durch die bewusste Akzeptanz seiner sinnlosen Aufgabe findet Sisyphus einen eigenen Sinn in der Handlung selbst. Er wählt seine Einstellung zu seinem Schicksal und ist daher in gewisser Weise frei und glücklich, so wie die Menschen seiner Meinung nach auch leben sollten. Zusammengefasst ist die Philosophie hinter der Vorstellung eines glücklichen Sisyphus, dass das Akzeptieren der Absurdität und das ständige Streben nach Bedeutung in einer bedeutungslosen Welt eine Form von Freiheit und Erfüllung bringen kann. Camus fordert uns auf, trotz der Sinnlosigkeit des Lebens unseren eigenen Sinn zu finden und durch die bewusste Auseinandersetzung mit unserer Existenz Glück zu erfahren.
Ah, okay. Daran erkennt man also auch, dass Mythen heutzutage noch eine wichtige Relevanz haben. Nach diesem, aber jetzt schon eher stark philosophischem Ansatz, kommen wir auch schon zu unserer zweiten Sage. Bei dieser handelt es sich um Herkules und sie wird euch präsentiert von Jan und Tobi. Wir wünschen euch dabei viel Spaß.
Auch wir dürfen einen Mythos vorstellen. Wir haben uns für die 12 Aufgaben des Herkules entschieden, einfach weil Herkules eine sehr bekannte Person in der griechischen Mythologie ist und weil die Geschichte wirklich einfach interessant ist.
Herkules, auch Herakles, war der Sohn der Gottheit Zeus und einer Sterblichen namens Alkmene. Er war also ein sozusagen Halbgott. Um die Unsterblichkeit zu erlangen, ging er zum Orakel von Delphi und da teilte ihm die Priesterin Pythia mit, dass er 12 Aufgaben bestreiten muss, um die Unsterblichkeit zu erlangen.
Seine erste Aufgabe war es, den nemeischen Löwen zu töten, ein Löwen, der damals für Unruhen sorgte. Er schaffte dies, indem er ihn erwürgte und ihm das Fell abzog, aus dem er dann eine Rüstung machte.
Seine zweite Aufgabe war es, die Hydra zu erledigen. Die Hydra war eine giftige Wasserschlange, die in den Sümpfen lebte. Für jeden abgeschlagenen Kopf wuchsen 2 weitere nach. Er verbrannte die Stümpfe der abgeschlagenen Köpfe von der Schlange, um das Nachwachsen zu verhindern. Danach tauchte er seine Pfeile in dem Blut der Hydra, denn dadurch konnten die Pfeile unheilbare Wunden verursachen.
Danach sollte er einen lebenden Eber fangen. Um das zu schaffen, ermüdete er den Eber in einem Schneefeld und fing ihn mit einem Netz und brachte ihn lebend zum Ziel.
Danach machte er Jagd auf eine Hirschkuh mit goldenem Geweih. Nach einem Jahr fing er sie auch lebend.
Danach sollte er die Vögel, die um den See Stymperlos die ganze Ernte wegfressen, töten. Dafür benutzte er Pfeil und Bogen und er erschoss die meisten und der Rest floh.
Die 6. Aufgabe bestand darin, einen Stall zu reinigen, der noch nie zuvor bereinigt wurde. Das Schwierige daran war, dass er nur einen Tag dafür Zeit hatte. Herkules benutzte seinen scharfen Verstand und leitete einen Fluss durch den Stall, der den Stall dann säuberte.
Die nächste Aufgabe bestand darin, einen Stier lebend zu fangen. Nachdem er ihn gefangen hat, ließ er ihn jedoch wieder frei.
Die 8. Aufgabe waren die Rosse des Diomedes. Diomedes war ein Sohn von Ares und er hatte Pferde, die mit Menschenfleisch gefüttert wurden. Herkules tötete Diomedes und warf ihn den Pferden zum Fraß vor.
Danach sollte er den Gürtel der Amazonenkönigin besorgen. Diese war bereit, ihm den Gürtel einfach so zu geben, doch damit war die Göttin Hera nicht ganz einverstanden und sie stiftete Zwietracht und Krieg. Dadurch kam es zu einem Kampf, in dem Herkules die Amazonenkönigin tötete und den Gürtel an sich nahm.
In der nächsten Aufgabe besorgte er die Rinder des Geryon. Nachdem er die Rinder gefangen hatte, brachte er sie nach einer großen Reise zurück.
In seiner 11. Aufgabe musste er die goldenen Äpfel der Hesperiden pflücken. Zu der Zeit wussten aber nur sehr wenig Menschen, wo diese goldenen Äpfel zu finden sind, und er zwang Neoden, ihm den Weg zu den Äpfeln zu zeigen. Die Äpfel werden von einem Drachen bewacht. Diesen tötete er und dann pflückte er die Äpfel.
Für die 12. und letzte Aufgabe musste Herkules in die Unterwelt hinabsteigen. Dort traf er auf den Bewacher der Unterwelt, Kerberos, einen Hund mit 3 Köpfen, und er befreite Theseus von ihm.
Er absolvierte alle 12 Aufgaben und erreichte damit die Göttlichkeit. Und damit endet auch unser Mythos und wir übergeben an die nächste Gruppe.
Jan und Tobi haben euch schon viel über einen anderen Halbgott erzählt, Herkules. Und jetzt erzählen wir euch etwas von einem weiteren Halbgott.
Nämlich Achilles, der Sohn eines Griechen Peleus und der Meeresgöttin Thetis. Und er ist dafür bekannt, dass er eben fast unverwundbar ist.
Seine Mutter Thetis hielt ihn als Kind an der Ferse kopfüber in den Styx, den Fluss der Unterwelt. Deswegen war er gegen jegliche Hieb- und Stichverletzungen geschützt.
Und so kommt es eben, dass er an allen Körperteilen, außer eben an der Ferse, unverwundbar war. Und deshalb nennt man dieses Körperteil nun Achillessehne. Der Name der Sehne, die nach ihm benannt ist, ist bis heute in die Gegenwart bekannt und somit auch sein eigener Name.
Achilles hat seine Prophezeiung erfüllt. Es wurde ihm nämlich gesagt, dass wenn er in den Trojanischen Krieg einzieht, sein Name bis heute immer noch bekannt sein wird.
Der Trojanische Krieg, von dem du gerade schon gesprochen hast, ist aber erst ein Thema viel später in seinem Lebenslauf. Fangen wir doch chronologisch an.
Als Achilles ganz klein war, übergab sein Vater ihm den Zentauren, ein Mischwesen aus Pferd und Mensch. Dieser zog ihn auf.
Mit 9 Jahren erhielt er dann eine Prophezeiung, nämlich, dass Troja ohne seine Mithilfe nicht erobert werden kann.
Die nächste Station in seinem Leben ist dann auch schon der Trojanische Krieg.
Der Trojanische Krieg ganz allgemein war ein Krieg in der heutigen Türkei zwischen Troja und Griechenland, der insgesamt 10 Jahre lang dauerte.
Die Ursache war nämlich Paris, der Prinz von Troja, der die schöne Helena, die Frau des griechischen Königs, raubte. Daraufhin versuchten die Griechen und somit auch Achilles, Troja zu erobern.
Im Trojanischen Krieg tötete Achilles viele Trojaner, darunter auch Hektor, den Bruder von Paris und somit auch einen trojanischen Prinzen. Und gleichzeitig einen sehr tapferen Kämpfer auf trojanischer Seite.
Außerdem war Achilles der Bezug zu den Göttern, die im Trojanischen Krieg ebenfalls eine wichtige Rolle spielten. Hephaistos zum Beispiel schmiedete den Griechen Waffen.
Wie ihr jetzt an diesen beiden Beispielen, also an dem Besiegen von vielen Trojanern und am Bezug zu den Göttern gesehen habt, konnte der Trojanische Krieg also wirklich nicht ohne Achilles Mithilfe gewonnen werden.
Letztendlich ist aber auch Achilles, trotz seiner Unverwundbarkeit, Opfer des grausamen Krieges geworden. Denn Paris trifft ihn mit einem Pfeil, der vom Gott Apollon gelenkt wurde, an der Ferse. Genau an der Stelle, die heute als Achillessehne bekannt ist.
Und das war jetzt die Geschichte von unserem Halbgott, Achilles. Und somit gehen wir weiter an die nächste Gruppe.
Nach diesem jetzt wirklich interessanten Einblick über das Leben von Achilles und seine Taten kommt nun die nächste Gruppe und wird Ihnen etwas über Prometheus und dessen Leben erzählen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß.
Bevor wir euch nun die Geschichte eines Mannes erzählen, der für die Menschheit laut Mythologie großen Stellenwert besitzt, werfen wir noch einen Blick in die Vergangenheit. Einen Blick in die Vergangenheit Griechenlands, in der höchste Berg noch nicht der Olymp war. Denn vor dem Olymp existierte ein weiterer großer Berg, der den Olymp weit überragte. Doch durch den Krieg, den die Götter gegen ihre Väter, die Titanen, führten, wurde dieser Berg dezimiert und so wurde der Olymp zum höchsten Berg Griechenlands. Ein Titan, der sich allerdings auf die Seite der Götter stellte, war Prometheus. Aufgrund seiner Stellung in diesem Krieg, den er zusammen mit den Göttern gewann, wurde er begnadigt und nicht auf eine ähnliche Weise bestraft wie viele andere Titanen. Nach dieser Kriegszeit formte sich eine Idee in seinem Kopf, genauso wie er im späteren Verlauf aus Lehm die ersten Menschen formte.
Dadurch sah sich Prometheus als Beschützer der Menschen. Und die Menschen haben sich auch weiterentwickelt, bis schließlich Zeus regelmäßige Tieropfer von den Menschen forderte. Das gefiel Prometheus allerdings nicht. Und er wollte die Menschen vor hohen Abgaben bewahren. Deswegen täuschte er Zeus. Er versteckte das gute Fleisch unter dem schlechten, während er die Knochen im Fett verbarg. Zeus sollte entscheiden, welche Art der Opfergabe er in Zukunft haben will. Er entschied sich für die Knochen. So blieb das Fleisch für die Menschen. Zeus interpretierte diese Täuschung als Herausforderung seiner Macht und entzog den Menschen das Feuer. Denn das Feuer ist ein wichtiges Mittel zum Leben der Menschen. Das wiederum gefällt Prometheus gar nicht und entschied sich, das Feuer vom Olymp zu stehlen und brachte es den Menschen wieder zurück. Somit hatten die Menschen wieder ein Symbol der Hoffnung. Denn das Feuer steht übrigens nicht nur für Wärme und Licht, sondern ist auch ein Symbol für Wissen und Fortschritt. Allerdings erfreute das Zeus gar nicht.
Zeus Wut führte zu seinen so bekannten kreativen Strafen. Als Strafe für Prometheus dachte sich Zeus aus, ihn an ein Gebirge, in dem Fall den Kaukasus, zu ketten und seine Leber von einem Adler auffressen zu lassen. Diese Strafe an sich ist schon schlimm genug. Allerdings wiederholte sich dieses Verfahren von Tag zu Tag, denn tagsüber fraß der Adler Prometheus Leber und nachts heilte sie wieder, so dass der Adler, wenn er in der Früh zurückkam, wieder von vorne beginnen konnte.
Und schließlich, Jahrhunderte später, wurde Prometheus endlich von seinem Leiden befreit. Denn Herakles tötete den Adler von Zeus. Und Prometheus trägt seitdem an einen eisernen Ring an seinem Finger, mit einem kleinen Stück des Felsens.
Nach dieser Vorstellung des Prometheus-Mythos von Aurelia und Veronika möchten wir nun zum Abschluss unseres Projektes kommen. Hierfür haben wir uns ein Quiz ausgedacht. Mit diesem Quiz könnt ihr testen, wie gut ihr in den vorherigen Folgen aufgepasst habt. Und da wir zuvor insgesamt 7 Folgen produziert haben, wird es auch zu jeder Folge eine Frage geben. Und da von den jeweiligen Antworten immer ein Buchstabe gesucht ist, besitzt das Lösungswort ebenfalls 7 Buchstaben. Jedoch möchte ich noch anmerken, dass die Fragen nicht in chronologischer Reihenfolge erscheinen, also so wie die Folgen herausgekommen sind, sondern in der Reihenfolge, in der die Lösungsbuchstaben ein Wort ergeben. Bevor wir mit dem Quiz starten, möchten wir noch anmerken, dass ihr natürlich nach jeder gestellten Frage die Zeit anhalten könnt, damit ihr mehr Zeit habt zum Beantworten der Frage. Nun kommen wir auch schon zur ersten Frage. Diese lautet, wo ging man in der Antike einkaufen? Der zweite Buchstabe der Antwort bildet den Anfangsbuchstaben des Lösungswortes. Als nächstes würden wir gerne erfahren, wer der Gründer Roms war. Vom Lösungswort wird der 5. Buchstabe gebraucht. Als nächstes machen wir weiter mit der 3. Frage. Diese lautet, welches Land wurde durch den Nil zur Hochkultur? Gesucht wird der 3. Buchstabe der Antwort. Falls ihr diese Fragen richtig hattet, solltet ihr bereits die ersten 3 Buchstaben des Lösungswortes besitzen, sodass wir nun zum 4. Buchstaben kommen. Gesucht wird der Anfangsbuchstabe des Monats, in dem Cäsar starb.
Um jetzt den 5. Buchstaben zu finden, müsst ihr folgende Frage beantworten. Wie heißt der Eid, den Mediziner ablegen müssen? Dabei verwendet ihr bitte den 3. Buchstaben des Worts. Der 6. Buchstabe setzt sich aus der Frage zusammen, was beim Fünfkampf die erste Disziplin war. Dabei müsst ihr nun den 7. Buchstaben verwenden. Um aber jetzt den letzten Buchstaben für unser Lösungswort zu erhalten, müsst ihr noch eine letzte Frage beantworten. Diese lautet, wie hieß die römische Göttin der Gesundheit? Der letzte Buchstabe, den ihr dabei benötigt, ist der 5. Wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt und die entsprechenden Buchstaben aus den gerade beantworteten Fragen zusammensetzt, müsstet ihr auf das Lösungswort Olympos kommen. Wir hoffen, dass Ihnen diese letzte Spezialfolge gefallen hat und möchten uns auch hier noch einmal recht herzlich im Namen aller für Ihr aufmerksames Zuhören über die letzten paar Monate bedanken. Und damit verabschieden wir uns jetzt von Ihnen. Ciao!